Wenn in 10 Jahren jemand sagt, erinnerst du dich noch an Silvester 2025, werden in Erfurt wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, das war doch das Silvester, wo die Häuser am Domplatz gebrannt haben. Eine sehr eindrückliche Nacht war das, glaube ich, für viele und auch die Folgen für die Menschen in den Häusern, aber auch für die ganze Stadt. Und es gibt in Erfurt Menschen, die sich jetzt zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, die sagen, Feuerwerk in der Stadt, in der Innenstadt, das soll wirklich gar nicht mehr gehen, wir müssen was machen. Und ich spreche jetzt dazu mit Andrea Winkelmann und Felix Heilemann. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich habe es ja in der Nacht, an dem nächsten Morgen so bei Social Media gesehen und bin dann zufällig mit der Straßenbahn am Domplatz vorbeigefahren und habe noch gesehen, wie die Feuerwehr da im Gange war und da habe wirklich so gedacht, wow, das ist krass. Irgendwie so, wie war das bei euch? Wie habt ihr davon mitbekommen und was waren eure ersten Gedanken?
Ich denke, ich habe es übers Radio mitbekommen und dann auch über Social Media und ich habe gedacht, musste das jetzt tatsächlich, theoretisch darf in der Innenstadt weitestgehend nicht geböllert werden. Es gab da auch schon Initiativen, das zu untersagen, beziehungsweise das Verbot auch stärker durchzusetzen, aber es ist nie was passiert. Und jetzt dann so ein krasses Ereignis, man hätte es vermeiden können, das war so mein erster Gedanke.
Und bei dir, Felix?
Ich war an Silvester selber gar nicht in Erfurt, aber ich habe das direkt mitbekommen und ich glaube, das ist auch das, was wir dann so erlebt haben, dass direkt in den Tagen danach so ein Ruck durch Erfurt gegangen ist, durch die Zivilgesellschaft, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Auslöser, dass man sagt, man will was nehmen, weil ich glaube, das Gefühl, dass man ein bisschen Silvester, also ich bin nach Erfurt zugezogen, mir wird schon gesagt, okay, wo gehst du Silvester feiern? Ja, geh mal nicht so in die Altstadt, sondern such dir lieber woanders was und mach privat was. Und ich glaube, das Gefühl hat sich dann einfach durchgezogen, dass man dann gedacht hat, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo man sich zusammentut und sagt, wir fordern ein bisschen anderes Silvester in Erfurt.
Ja, genau, sich zusammentut. Kanntet ihr euch jetzt, ihr zwei steht jetzt hier für viele Leute, aber kanntet ihr euch, wie hat sich diese Initiative gefunden und wie viele Leute und was für Leute sind das?
Also das war eigentlich mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also muss man wirklich so sagen, wir sind, glaube ich, zivilgesellschaftlich sehr aktiv in Erfurt und dann war das nach Erfurt, glaube ich, in vielen Gruppen ein Thema. Und dann bin ich auf Tom gestoßen. Tom ist derjenige, der Demo organisiert am 31. Und haben gedacht, okay, lass uns doch das zusammentun, eine Demo und irgendwie einen anderen Weg finden, unsere Stimmen noch zu artikulieren. Dann bin ich auf Andrea gestoßen. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen Leute, die sich den Hut aufziehen für die Initiative. Und das machen dann Andrea und ich. Aber wir sind ein breites Bündnis. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir sind. Das läuft erst seit anderthalb Wochen und uns erreichen so viele Zuschriften. Leute, die sich auch engagieren. Was ich sehr schön finde, von vielen Leuten aus in Erfurt getragen wird. Also es sind nicht nur wir zwei, die hier stehen, sondern also wir selber haben noch gar keine Unterschriften gesammelt. Das machen dann andere Leute und das läuft wirklich wie von selbst.
Wie ist denn so die Motivationslage? Also ihr habt jetzt schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr so zum Thema oder drauf geguckt habt. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich breit ist. Also kann Leute geben, die sagen, ich finde das sowieso alles ganz schrecklich mit dem Feuerwerk, das sollte überhaupt nicht mehr stattfinden. Oder andere, weiß ich nicht, mein Hund hat jedes Mal Angst. Also woher kommt das alles?
Also ich denke, ich kann das an meiner Biografie schon ganz gut klar machen. Als Kind hatten wir in der Familie einen Hund und der hat sich schon immer gefürchtet. Und von daher fand ich als Kind schon Silvester furchtbar. Ich bin dann immer, also habe den Silvesterabend eigentlich mit diesem Hund auf Toilette verbracht, weil da kein Außenfenster war. Und da war ich noch ein Kind. Und dann später, als ich so Jugendliche war, gab es dann diesen Sponti-Spruch, oder auch nicht Sponti-Spruch, Brot statt Böller. Das war so eine Aktion, da wurde dazu aufgerufen, statt so viel Geld zu verprassen für Böller und Raketen, lieber Geld zu spenden für Brot für die Welt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch so in der Form unterstützen würde, aber das war auch schon so eine weitere Etappe, wo ich mich also kritisch eigentlich distanziert habe von diesem ganzen Böllerei. Dann habe ich irgendwann Kinder gehabt, die haben nach Silvester, also am Neujahrstag, fanden die das total spannend, auf den Straßen rumzulaufen und diese ganzen Reste zu sammeln. Zum Teil Böller, die nicht hochgegangen waren oder so. Also da habe ich dann gedacht, oh, hoffentlich passiert denen jetzt nichts. Und denen klarzumachen, dass das eigentlich nicht gut ist, was sie da jetzt gerade einsammeln und dass die auf keinen Fall da noch mit Feuer irgendwie hantieren sollten. Ja, und insgesamt, also es ist ja einfach immer schrecklicher geworden. Also gerade hier in Erfurt in der Altstadt, ich erinnere mich noch daran, zur Jahrtausendwende gab es eine große zentrale Feier auf dem Domplatz. Das war total schön, fand ich. Und jetzt inzwischen, ich gehe nicht mehr auf den Domplatz zu Silvester und das geht ja vielen Leuten so, weil da einfach nur noch Wildwest gespielt wird oder Bürgerkrieg.
Da kann ich eigentlich nur beistimmen. Also ich selbst kann den Böller sogar was abgewinnen, das ist bei mir gar nicht so lange her, dass ich auch fröhlich böllern war. Aber ich habe das dann auch mitgekriegt, dass man sagt, okay, wo geht man an Silvester raus? Man geht nicht mehr in die Altstadt und ich finde das einfach sehr schade. Ich finde, Silvester sollte eigentlich ein Fest sein, wo sich alle Leute wohlfühlen und wo man sagt, wir feiern auch gemeinsam. Und wenn es da nicht mehr gegeben ist, weil Leute sagen, ich fühle mich unsicher, ich will da nicht mehr rausgehen, Ich finde das eigentlich schade und es sollte immer ein Fest sein, dass man alle gemeinsam dann feiern wollen und können.
Nun gibt es quasi viele verschiedene Motivationen von die schönen alten Häuser in der Innenstadt bis hin zu, nee, ich lehne das eigentlich komplett ab aus unterschiedlichen Gründen. Worauf zielt jetzt die Initiative? Also da geht es ja schon oft um die Erfurter Innenstadt, oder? Also was, wenn ihr jetzt gefragt werdet, was wollt ihr denn eigentlich? Was sagt ihr denn?
Also ich würde sagen, wir fordern gar nicht so viel Neues. Wir fordern an sich, dass die Erfurter Altstadt eine böllerfreie Zone wird. Da gab es bisher auch eine Regelung, dass nicht die komplette Altstadt böllerfrei ist, aber schon viele Bereiche. Aber wir finden, dass das schlecht kommuniziert wurde. Also wir haben das in unserer Gruppe, glaube ich, hat das niemand so ganz mitbekommen, wo und wie das jetzt genau untersagt ist. Dann, dass sie ja noch kommuniziert wird und sehr wichtig, dass sie ja dann auch durchgesetzt wird. Aber auch das, was wir in unserem Antrag fordern, dass Alternativen geschaffen werden. Also dass man nicht so sagt, okay, Spoilern wird verboten, sondern wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt Alternativen schafft. Ich könnte auch kurz was sagen, wie wir überhaupt zum Antrag gekommen sind oder wie was erst wieder aufgebaut ist. Wir haben dann geguckt nach Silvester, wie wir uns einbringen können. Also wir hatten die Idee mit der Demo und irgendwas parallel. Und dann sind wir auf die Idee des Einwohnerantrags gekommen. Mhm. Und dann gab es im letzten Jahr, glaube ich, einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen in der Stadtfraktion. Den fanden wir inhaltlich eigentlich gut und haben den dann übernommen und erweitert, um das und auskonkretisiert, wie wir uns denn das Alternativprogramm vorstellen. Einfach um auch zu zeigen, wir wollen nicht nur verbieten, sondern wir wollen auch klare Kommunikation und ein Silvester für alle Leute in Erfurt in der Altstadt ermöglichen.
Hm. Und also es ist so, es gibt ja ein Bundesgesetz, wonach das Böllern in der Nähe von Kirchen oder Fachwerkhäusern verboten ist. Das betrifft eigentlich fast die gesamte Altstadt. Und unsere Idee ist, dass dann die Altstadt einfach komplett zur Verbotszone erklärt wird. Das lässt sich auf Kommunalebene nicht so ohne weiteres umsetzen, sondern dafür muss die Stadt einen Antrag, ich glaube, ans Landesamt für Verbraucherschutz stellen. Ja. Mhm. Und dann wäre die Altstadt komplett Verbotszone. Was einfacher zu kommunizieren ist, als dass man um jedes Fachwerkhaus einen Ring zieht und sagt, in dem Bereich darf nicht geböllert werden. Und dann ist es auch einfacher zu kontrollieren und man kann wirklich auch, was Felix schon sagte, so ein Alternativangebot machen, dass dann auch die Menschen, die bisher vielleicht sich nicht mehr in die Altstadt getraut haben, dann auch wieder zum Feiern in die Stadt kommen.
Nun ist ja da, wo ihr mit dem Antrag euch hinrichtet, die Stadtverwaltung. Der Antrag von den Grünen wurde ja im Stadtrat beredet und eben nicht beschlossen. Also es gab dann kam nicht zu einem positiven Ausgang. Seid ihr da irgendwie in Kommunikation, beziehungsweise ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, woran es lag, an politischen Mehrheitsverhältnissen oder dann auch an Verwaltungshandeln, wisst ihr das?
Ich glaube, es war beides. Also die politischen Verhältnisse waren nicht da, Mehrheitsverhältnisse waren nicht da. Mhm. Also es fand keine Mehrheit und es war wohl aber auch irgendwas Formales. Also dass da was beantragt wurde, was eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters fiel. Ich glaub, und darum, also ich glaube, das war irgendwie beides. Vielleicht ist es auch deswegen dann abgelehnt worden. Aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da auch nicht die Expertin, ist es so, dass der Stadtrat ja eigentlich nur fordern soll, dass diese Verbotszone beantragt wird. Und das müsste dann in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung fallen. Und wir hoffen einfach, dass eben auch aufgrund jetzt des Brandes, dass diesmal eine Mehrheit finden wird.
Nun gibt es ja, wie gesagt, eigentlich theoretisch schon in der ganzen Altstadt das Verbot seit, ich weiß gar nicht seit wann, aber schon seit vielen Jahren. Ich habe es auch irgendwann gehört und dachte, ach so, interessant, wusste ich gar nicht. Aber die Frage der Umsetzung ist ja so eine Frage. Heike Langguth, die zuständige Dezernentin, hat sich ja am Tag danach vor die Kamera gestellt oder auch Georg Mayer hat sich geäußert und da waren dann so die Fragen, naja, wer soll es denn machen? Es gibt ja viele Altstädte in Thüringen, ne? Die Polizei, wo sie kann nicht überall sein. Was sagt ihr denen, die sowas sagen?
In Weimar funktioniert es. Also es gibt eine Stadt in Thüringen, wo es schon funktioniert. Mhm. Und ich denke auch, dass wenn es besser kommuniziert wird im Vorfeld, dass das auch schon hoffentlich viele Leute zur Besinnung bringt oder dass man vielleicht dann stattdessen sagt, okay, und den Stellen kann frei geböllert werden, also dass dann Ausweichflächen angeboten werden für die, die es unbedingt machen müssen. Ich meine, toll finde ich es trotzdem nicht. Aber ich denke, es wird schon dadurch, dass es eine einheitliche Verbotszone gibt und die tatsächlich deutlich kommuniziert wird, ich glaube, das hat schon alleine einen Effekt. Und dann müssen halt die Ordnungsbehörden sehen, wie sie das dann tatsächlich umsetzen. Ist dann der nächste Schritt.
Das ist auch das Attraktive in unserem Antrag, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Wir sagen ja einmal, wir wollen die Erfurt Altstadt böllerfrei machen, aber wir fordern ja noch ein Alternativprogramm. Und ich glaube, wenn man das dann gut kommuniziert, und daran hat es, glaube ich, bisher gehakt. Also ich habe das keinster Weise mitbekommen. Ich glaube, fast alle. Und ich glaube, wenn man das dann eine Kombi macht aus Ideen über ein Alternativprogramm, kann man sich auch einbringen. Und ich habe jetzt selber gemerkt, die Erfurter und Erfurter bringen sich ein, wenn man denen die Möglichkeit bietet, sich einzubringen. Ich glaube, dann kann das durchaus gelingen, wenn Wille da ist.
Kurz danach, wie gesagt, Menschen aus der Politik und Verwaltung haben sich eher so geäußert wie, wie soll man das machen? Jetzt ein paar Wochen später gab es dann doch schon erste Bewegungen. Also ich habe es mal mit zusammengeschrieben. Der Sperrzonenantrag hier beim Land soll geprüft werden. Die Kampagnen sollen ausgedehnt werden. Die Zusammenarbeit mit der Polizei. Es wird auch mit anderen Städten gesprochen. Also so aus der Stadtverwaltung passiert schon was. Warum braucht es euch trotzdem? Vertraut ihr nicht darin, dass Sie das wirklich so durchsetzen, wie Sie gerade versprechen?
Wir haben ja mit unserer Initiative schon begonnen, bevor es in der Stadtverwaltung überhaupt Bewegung war. Und das war so mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also es sind einfach viele engagierte Leute, die viele Ideen haben in unserer Initiative. Und wir wollen das gerne jetzt nicht einfach im Sande verlaufen lassen, sondern auch einen gewissen Druck auf die Stadtverwaltung dann ausüben. Weil die Erfahrung ist, dass ohne einen gewissen zivilgesellschaftlichen Druck da manches dann doch wieder versandet. Und dann wieder heißt, naja, um 21 Uhr ist ja Dienstschluss für die Ordnungsbehörde oder ähnliches. Und also dass da tatsächlich der Druck weiter bestehen bleibt, dass da auch was passiert. Und dass dann nicht wieder nächstes Jahr um diese Zeit wir hier stehen und sagen, ach, hätten wir es mal doch konsequenter durchgezogen.
Und ich glaube, das ist auch das Attraktive von diesem Bürgerantrag, dass wir auch den selber einbringen. Also der kommt aus der Zivilgesellschaft, das nochmal ein Zeichen zu setzen, dass die Zivilgesellschaft auch guckt und auch selber das Anliegen formuliert, dass man dann die Stadt auch auffordert zu handeln. Und dann, wie Andrea schon gesagt hat, ankündigen kann ich viel, ob ich das dann im einen Jahr wieder umsetze, ist die andere Seite. Und ich glaube, wenn man dann sieht, dass sich dann mal gucken, wie viele UnterstützerInnen dann am Ende rumkommen, aber wir sind da eigentlich sehr positiv überrascht, wie viele Leute sich dem anschließen, das ist ein gutes Zeichen, dass da auch Druck aus der Zivilgesellschaft herrscht.
Ihr sammelt 300 Unterschriften mindestens. Ihr zwei wart jetzt noch nicht auf der Straße, habt ihr gesagt, weil sonst wäre meine Frage gewesen, wie reagieren denn die Leute? Aber vielleicht haben euch eure Kolleginnen erzählt, wie die Leute reagieren. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, viele, die einfach Spaß dran haben und vielleicht dann sagen, ey, meine Freiheit, mein Spaß und so. Ist es so? Beziehungsweise was sagt ihr denen oder wie reagieren die Leute so?
Es gab letzte Woche das erste Mal so eine Unterschriftensammlung auf der Rathausbrücke. Und diejenigen, die dort am Stand waren, haben berichtet, dass die noch gar nicht ganz den Stand aufgebaut hatten und den diesen Aufsteller. Da sind die Leute schon gekommen und wollten alle unterschreiben. Also die haben innerhalb von 2 Stunden 200 Unterschriften zusammengesammelt, was für Erfurt echt viel ist. Und es gab wohl nur eine einzige negative Stimme. Also vom Verhältnis ist es auf jeden Fall so, dass sehr viel mehr Leute diesen Antrag unterstützen würden. Und wie wir ja auch schon gesagt haben aus eigener Erfahrung, viele Menschen werden ja momentan gerade in ihrer Freiheit beschnitten, weil sie zu Silvester sich nicht mehr in die Altstadt trauen. Und denen wollen wir wieder Freiheiten eröffnen. Und wie gesagt, wir verlangen ja nicht, dass komplett das Böllern verboten wird. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Sondern dass in der Altstadt nicht mehr privat geböllert wird, auf jeden Fall.
Und das Feedback ist, glaube ich, auch von den Leuten in der Stadt, also was uns berichtet wurde, sehr positiv. Also ich kenne das auch von anderen Aktionen, da kriegt man nicht 200 Unterschriften in 2 Stunden, das wäre sehr schön. Aber da steht man manchmal wochenlang da. Und wir haben ja auch ein Online-Postfach und ja, das habe ich mitbetreut, aber das war ganz schön Aufwand, das mitzubetreuen, wenn so viele Leute sich gemeldet haben. Also wie gesagt, wir sammeln erst seit 1,5 Wochen. Startet das eigentlich so durch und das hat sich also wirklich, wir haben gestern darüber gesprochen, wie sich die Erfurterinnen und Erfurter einbringen und dann wurde das schöne Zitat gesagt, die bringen sich selber ein, wir müssen gar nichts machen. Ja, und so erfahren wir das, glaube ich, auch, dass sich der Aufwand sehr positiv in Grenzen hält, den wir selber da reinstecken müssen, sondern dass sich sehr viele Leute beteiligen und damit machen.
Wenn jetzt an einem Tag schon 200 Unterschriften zusammen kamen, dann ist sehr vermutlich, dass ihr die 300 schnell schafft. Wie geht's denn weiter? Also jetzt so rein bürokratisch. Der Antrag wird eingereicht wo und was passiert dann?
Also den Antrag müssen wir bei der Stadt einreichen. Das ist das so planmäßig, dass wir das Ende Februar tun werden, so Pi mal Daumen. Bis dahin auch Stimmen sammeln werden. Der wird dann auch bei der Stadtratssitzung auf die Tagesordnung gesetzt und der wird dann von uns vorgestellt dort und dann hoffentlich auch umgesetzt. Mal gucken, was dabei rumkommt, aber erstmal geht es ja uns darum, ein Zeichen zu setzen. Und bei den 300 Stimmen kann ich ja selber nochmal berichten. Ich bin da sehr positiv, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Wir haben jetzt wahrscheinlich bis Ende der Woche, bis zu der Demo, 300 UnterstützerInnen, glaube ich, locker beisammen. Und ich bin da sehr positiv, lass mich sehr positiv überraschen, dass wir da auch ein 4-stelliges Resultat zusammenkriegen. Ich glaube, das kriegen wir durchaus hin.
Das war auch so eine Idee aus unserer Initiative mit dem Einwohnerantrag. ich weiß gar nicht mehr, wer das hatte, dass das ein relativ einfaches Instrument ist, um den Stadtrat dazu zu bewegen, ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Nämlich, wenn diese 300 Unterschriften zusammenkommen, dann muss der Stadtrat sich damit befassen. Wir haben dann letztlich keine Möglichkeit zu sagen, wie die sich entscheiden müssen, aber die müssen sich einfach nochmal damit auseinandersetzen. Und ich glaube, aufgrund der vielen Unterschriften, die wir jetzt haben und aufgrund der Ereignisse zu Silvester, werden die sich etwas schwerer tun, das abzulehnen.
Und hier würde ich aber Lob an die Stadt aussprechen, also auch bei aller Kritik. Diesen Einwohnerantrag, den haben wir, kann ich nochmal erzählen, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben einfach Internet gegoogelt, was man machen kann. Und da gibt es ein Formular bei der Stadt, kann man sich runterladen, Einwohnerantrag einreichen. Und ich studiere Politikwissenschaften, da geht es immer häufig darum, wie kann man sich einbringen. Und das ist ein sehr positives Beispiel, würde ich auch mal lobend erwähnen. Das kriegen sie niederschwellig, konnten wir sehr gut umsetzen. Ist ja auch schön daran, als Zivilgesellschaft unterstützt wird.
Ihr habt jetzt schon öfter das Wort Demo in den Mund genommen. Was ist denn das für eine Demo und wann und wo und wie?
Ja, am 31. am Samstag um 12 Uhr findet die Kundgebung auf dem Domplatz statt. Da haben wir dann VertreterInnen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die dann mit kurzen Redebeiträgen ihre Haltung zu Silvester grundsätzlich in Erfurt, in der Altstadt, kundgeben. Und dann wir gemeinsam Zeichen setzen können, dass wir uns für einen Wandel in der Erfurter Altstadt einsetzen und auch darüber dann diskutieren und Austausch kommen, wie denn ein anderes Silvester aussehen kann und dass wir doch dann vor Ort nochmal Unterstützung sammeln für unsere Initiative.
Dann bin ich gespannt, wie sich das politisch entwickelt, wie sich der Stadtrat bewegt, wie sich auch die Stadtverwaltung bewegt, und ich danke euch, dass ihr hier wart.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank.
Und die Demo am 31. Januar ist natürlich genau mit Absicht auf diesem Tag gelegt. Es ist ein Monat nach dem Brand in der Silvesternacht. Allerdings nicht nachts um 12, sondern tags um 12. Und sie haben sich auch abgesprochen mit den Menschen, die die Demo für eine solidarische Asylpolitik planen. Die findet dann eine Stunde später, 13 Uhr, am Hauptbahnhof statt. Übrigens morgen im Unterdessen hier bei Radio Frei. Mehr Informationen dazu.
Das anzunehmen.
Musik von Edwin Rosen heißt er, glaube ich, einfach nur. Leichter Kälter. Wie kalt die Kommunikation manchmal zwischen Menschen ist, ist unterschiedlich, weil sie einfach unterschiedliche Herkünfte haben. Beispielsweise Ost und West. Was für eine Überleitung. Ich spreche gleich mit Jule über ein Spiel, was sie entwickelt hat. Es heißt O wie Osten und beschäftigt sich, glaube ich, ich werde gleich mehr darüber erfahren, mit dem Osten und dem Westen, mit früher und mit heute. Und was hat das überhaupt uns noch zu interessieren? Das frage ich Sie gleich, vorher aber noch eine Musik von Libanon Hannover. Musik von Libanon Hannover hier bei Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Und ich habe gestern Abend schon lange drüber nachgedacht, wie ich das Gespräch am besten anfange. Und dann dachte ich, ich stelle die Frage, die man eigentlich überhaupt nicht stellt am Anfang eines Gesprächs, denn nämlich, Jule, wie alt bist du eigentlich und wo kommst du her?
Oh, ist ja gemein tatsächlich. Obwohl, also ich bin 28 Jahre alt und gebürtig komme ich aus Rostock. Und vielleicht sage ich direkt dazu, ich lebe aber schon seit einigen Jahren in Erfurt. Also mit einer kleinen Unterbrechung jetzt für mein Masterstudium bin ich jetzt vor knapp einem Jahr wiedergekommen und freue mich sehr, wieder in Erfurt zu leben.
Jetzt, wenn Leute sich fragen, hey und ja, wieso fragt sie das? Es ist nicht ganz ohne Grund, weil wir über ein Thema sprechen, ein Spiel, was du entwickelt hast, wo diese zwei Informationen eine Rolle spielen könnten, warum dich es überhaupt interessiert. Es geht um den Osten, um Ost und West und um die Frage, warum uns das heute noch beschäftigen sollte. Ich habe an mir selber festgestellt oder beobachtet, dass ich, als ich so in den 20ern war, ich das überhaupt nicht wichtig fand und dachte, wir sind doch alle gleich, jetzt habt euch mal nicht so und die Wende ist doch lange her. Und irgendwann fing es an, dass ich doch gemerkt habe, nee, es spielt doch noch eine Rolle für mich persönlich und für Menschen in meiner Umgebung. Wie war das bei dir? War das immer schon ein interessantes Thema für dich oder kam das irgendwann?
Also ich glaube, da muss ich sagen, beides irgendwie, weil einerseits hast du voll recht, ich glaube, es war für mich auch lange kein Thema, weil, also ich habe in Rostock gelebt, Erfurt gelebt, ich habe in Leipzig gelebt, irgendwie war ich da immer von Menschen umgeben, die, glaube ich, auch ostdeutsch sozialisiert sind, wie man so sagt, also auch im Osten aufgewachsen sind. Manchmal habe ich KommilitonInnen getroffen, die dann so ganz interessiert nachgefragt haben, das war alles sehr positiv so in dem Sinne. Insofern war das eine lange Zeit normal und ich habe dann aber das so gemerkt, als ich für meinen Master nach Wuppertal gegangen bin, dass mich dieses Thema dann doch mehr umtreibt, als ich gedacht hätte, weil es eben in so kleinen Zwischentönen, in Gesprächen, auf Partys und Co. einfach immer wieder auftaucht und man da ganz schön viel erklären muss und ich darüber erstaunt war.
Mach mal ein Beispiel, was kamen da so für Fragen oder für Thesen oder was?
Boah, also ich glaube, ich merke es am allermeisten, dass Menschen dann fragen, wo hast du studiert oder wo kommst du gebürtig her? Das beantworte ich dann genauso, wie ich es gerade getan habe. Und dann merkst du so, okay, die Leute waren noch nie in Erfurt, die waren auch noch nie in Rostock, die waren auch noch in keiner Stadt oder keinem kleineren Ort dazwischen und die haben da einfach keine Referenzen zu. Und dann, ja, wenn ich Bock hatte, manchmal habe ich dann das auch so angesprochen, habe gesagt, hey, fahr doch mal hin, Leipzig, Dresden, alles super schöne, coole Städte. Und wenn ich keinen Bock hatte, dann habe ich einfach das Thema gewechselt, weil ich es auch nicht immer ertragen kann, quasi das zum Thema zu machen.
Das sind ja jetzt quasi dann Vorurteile oder Nichtwissen über ostdeutsche Realität oder irgendwie sowas.
Ja, total.
Hast du auch Gegenteiliges bemerkt, vielleicht sogar an dir selber? Also ich erkenne bei mir immer, dass ich auch Vorteile gegen, also meistens gibt es ja Vorurteile gegenüber Ostdeutschen, aber auch andersrum.
Also klar habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich dann in Wuppertal gelebt habe, dass die Städte sehr anders sind. So. Also mir ist es einfach optisch durch Architektur und sowas aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, crazy, irgendwie sieht die Stadt schon ganz anders aus. Das waren so Sachen. Klar haben wir auch früher, als wir hier in Erfurt waren, ich weiß nicht, ich habe halt an der Uni Erfurt studiert im Bachelor, da kommt auch viel Ost und West zusammen im Nachhinein, muss ich sagen. Und da wurde auch halt mal ein Witz gemacht und dann halt so umgedreht auch mal ein Wessi-Witz quasi. Ne? So, ich weiß nicht, das taucht dann schon auf, aber das hat halt, die Besonderheit davon ist, dass es natürlich nicht strukturell ist. Also es ist keine Kategorie, die wir sonst halt in Stereotypen oder Klischees wiederfinden. Das macht halt den Unterschied.
Und warum ist das jetzt irgendwie wichtig zu bearbeiten oder zu beleuchten? Man könnte ja auch sagen, naja, andere Geschichte ist halt so. Warum sagst du, nee, irgendwie willst du da... dass Leute in Austausch kommen oder so.
Also ich glaube, man merkt das halt jedes Mal, wenn man mal irgendwo eine Statistik sieht, die in irgendeiner Form von Karte dargestellt wird. Also wenn man dann so diese Deutschland-Shape hat, hat man auch immer die ehemalige deutsch-deutsche Grenze da drin. Und ich finde das total krass, weil, also wenn, keine Ahnung, wer so wie ich geboren ist oder halt sogar noch später nach 2000 oder so, das ist ja alles Geschichte, könnte man denken. Aber gleichzeitig ist es halt auch unsere Gegenwart, weil es sich niederschlägt in Lohnverhältnissen, in Mobilität, in Bildungschancen, in Aufstiegschancen, in der Art und Weise, wie hier Jobs besetzt sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, da bildet sich auch einfach gerade eine junge, neue Generation, die halt so wie ich so sagt, hey, es ist jetzt irgendwie 35 Jahre her, wird es nicht mal langsam Zeit, dass wir auch einen Weg finden, damit umzugehen, also dass es tatsächlich noch Realität ist.
Genau. Ein Weg, den du jetzt gesucht hast, ist ein Spiel zu entwickeln. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ja, eigentlich genau ausgehend von diesen Gesprächen, wovon ich gerade erzählt habe, weil ich immer so gemerkt habe, boah, mich stört es auch immer so ein bisschen, der Erklärbär dort zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dieses Thema ist auch gar nicht immer so spaßig. Also ich finde, es hat manchmal auch so eine Schwere. Von vielen wird einem ja dann auch einfach so, ah krass, du lebst in Thüringen, da wählen doch so viele die AfD, das sind doch alles Nazis und so. Und da immer und immer wieder dieselben Sätze zu wiederholen und so zu merken, es fruchtet irgendwie nicht, das hat mich ein bisschen genervt. Mhm. Und ich wollte irgendwie einen Weg finden, um mit Menschen da in ein Gespräch zu kommen, was aber vor allem Spaß macht und was Leichtigkeit bringt. Und ja, wo man einfach auch in den Austausch kommt und vor allen Dingen halt auch dieses Gegenseitige, das hat mich interessiert. Genau, und wenn man so daran geht, dann ist es eigentlich relativ naheliegend, ein Spiel zu entwickeln, weil da passiert halt genau das. Man sitzt halt an einem Tisch gemeinsam, man tauscht sich aus, man hat gemeinsam was zu tun und vor allen Dingen schaffen Spiele ja auch so einen kleinen Raum, ein kleines Regelwerk für den Moment und das hilft in solchen Gesprächen, wo man auch manchmal das Gefühl hat, in Fettnäpfchen zu treten oder so, ungemein.
Mhm. Du hast jetzt hier das Spiel mitgebracht und auf dem Tisch hier im Studio ausgebreitet. Wann hast du angefangen, das zu machen oder wann war die erste Idee und wie lange hat es gedauert?
Also angefangen habe ich eigentlich damit so im April 2024, das kommt mir jetzt doch schon lange hervor, weil da habe ich hier in Erfurt tatsächlich bei euch bei Radio Frei mal einen Workshop gegeben mit einer Freundin und Kollegin zusammen, das war noch für eine Weiterbildung, die ich gemacht habe und da haben wir zum ersten Mal über ja, Nachwendekinder und Ost-West gesprochen und haben darin einen Prototyp von diesem Spiel verwendet. Also wir wollten was wir den Teilnehmenden so mit in die Mittagspause geben können. Und wir waren überwältigt davon, wie gut das Feedback war, weil alle so waren, boah, die Fragen, das ist ja mega hilfreich, ich würde das voll gerne mitnehmen und das einfach mal mit meinen Großeltern spielen oder so. Und jetzt habe ich halt das Glück, dass ich etwas studiere in meinem Master, wo man solche Projekte dann auch tatsächlich als Studienprojekt umsetzen kann. Ich studiere Design und insofern war es dann so relativ naheliegend, diesen Prototypen zu nehmen und mal zu schauen, okay, wie können wir aus diesen Gesprächsfragen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, wie kann ich daraus ein richtiges Spiel machen? Und das habe ich dann über ein Semester lang entwickelt, also 3-4 Monate, habe das dann getestet. Und ja, jetzt wollte ich sagen, in diesem Jahr, 2025, ja. Wir haben schon 2026, also im letzten Jahr, war ich dann mit dem Spiel unterwegs und war auf Tour damit und habe das da nochmal ausgiebig ausprobiert und Feedback gesammelt und geschaut, was macht Spaß, was könnte man noch verbessern. Mhm. Genau, und da bin ich jetzt gerade dran.
Wir können ja mal kurz beschreiben, was das für Dinge sind. Also ich sehe hier viele unterschiedliche Karten und ich sehe so Chips aus Holz.
Yes,
da steht
sind die O-Chips.
O, genau. Wie Osten, ja. Heißt das Spiel. Ja. Haben wir das überhaupt schon gesagt? Ich weiß, ja.
Ich glaube schon.
Also, es heißt O wie Osten. Ja. Es gibt Chips und Karten und viele Karten. Und ich nehme jetzt mal hier eins, da steht vorne drauf Politik und Gesellschaft.
Mhm. Du befindest dich da in einer Herzensfrage drin. Das erkennt man an dem Symbol hier oben. Ah. Es hält eine Hand, die ein Herz hält.
Es gibt Herzensfragen und was ist das hier? Raumfahrtfragen?
Nein. Das sind die, da bist du schon in der zweiten Runde quasi. Das sind die Zukunftsvisionen.
Ah, okay.
Weil du ja vorhin gesagt hast, es geht um Vergangenheit und Gegenwart. Mhm. Aber es geht natürlich auch darum, wie wir das Ganze in die Zukunft bringen und was wir da vielleicht auch anders machen wollen.
Ja.
Genau, was es noch gibt, sind hier die Kopfsache-Fragen. Mhm. Das sind richtig oder falsch Fragen, die halt mal so Halbwissen oder Ganzwissen über Ost und West aufs Korn nehmen. Und mal schauen, stimmt das eigentlich, was wir uns da alles so erzählen.
Können ja mal eins vorlesen, oder?
Soll ich mal vorlesen, was ich in der Hand habe? Genau, also hier steht Kopfsache. Deutschland ist das Land der Orgeln. Allerdings findet man sie im Osten seltener. Richtig oder falsch?
Gute Frage.
Soll ich nochmal vorlesen?
Ja.
Deutschland ist das Land der Orgeln. Allerdings findet man sie im Osten seltener. Während du überlegst, suche ich schon mal die Antwortkarte raus. Ist jetzt auch gemein für dich.
Orgeln, naja gut, die DDR hat es nicht so mit der Kirche, könnte man sagen.
Mhm.
Aber dass sie jetzt welche niedergerupt hätten, in der Masse auch nicht. Wenn ich mich hier in Erfurt umgucke, massiv viele Kirchen mit auch Orgeln drin.
Mhm.
Ich sage nein.
Du sagst also, dass diese Aussage ist falsch.
Ja.
Okay. Tatsächlich ist sie richtig.
Nein.
Deutschland ist weltweit das Land mit den meisten Orgeln. 50.000 Stück kann man hier finden. Allerdings weniger im Osten. Und du warst auch mit deinem Hin schon genau richtig, weil hier überdurchschnittlich viele Menschen atheistisch sind. Also man sich nicht so viel drum gekümmert hat. Im Westen kommen im Durchschnitt, jetzt kommt es 1,8 Orgeln auf 100.000 EinwohnerInnen. Und im Osten nur 0,4.
Oh, das ist viel weniger.
Das ist viel weniger. Aber das ist genau der Grund, den du angesprochen hast.
So, und jetzt würde ich gerne genau darüber ein Gespräch anfangen, was wir jetzt vielleicht nicht machen müssen, aber was man dann beim Spiel machen kann. Oder, also weil jede dieser Karten, jede dieser Fragen macht ja ein Themengebiet auf, wo wir uns dann wahrscheinlich begrenzen müssen, wenn wir es spielen. Oder wie läuft das Spiel ab?
Also man spielt es in zwei Runden. In der ersten Runde, das ist erstmal die Kennenlernrunde. Da spielt man eben mit diesen Kopfsache-Fragen, die wir gerade vorgelesen haben, und eben den Herzensfragen. Und die Herzensfragen machen das noch mal mehr, was du gerade beschrieben hast. Also das sind wirklich Fragen, da geht es um deine eigene Familiengeschichte, um deine eigene Position zum Thema, einfach Dinge, die ans Herz gehen quasi. Und das Spiel ist wirklich dazu da, dass man in dieser Runde in den Austausch kommt, also miteinander ins Gespräch findet und so auch voneinander lernt. Also das ist wirklich die Idee, dass das Wissen auch durch die Leute kommt, die das miteinander spielen. Und da kann man dann schon Punkte sammeln, und zwar genau diese O-Punkte, die du auch schon beschrieben hast. Das sind so kleine Holzchips, die legt man vor sich hin und kann sie aber auch vergeben. Und damit startet man dann in die zweite Runde. Und da geht es dann halt nicht mehr um die Vergangenheit und das Jetzt, sondern halt um das Morgen. Und da sind dann so Fragen drin, wie wir uns zum Beispiel unsere Arbeitswelt vorstellen. Wie können Jung und Alt in Zukunft zusammenkommen? Oder ja, wie schaut es mit Religion aus? Wie könnte man das gestalten und so weiter? Und da kann es dann kreativ werden. Also da nutzen wir Papier und Stifte. Ich bringe oft auch Duplo mit. Das ist irgendwie so eine meiner Lieblingsmethoden. Das macht irgendwie total Spaß, mit Duplo zu bauen. Und dabei kriegt man dann auch Punkte von seinen Mitspielenden.
Ich dachte gerade an den Schokoriegel, aber...
das wäre auch, also Snacks gibt's auch immer, keine
aber
Sorge.
Aber nicht nur Duplo.
Nee, Lego Duplo. Schleichwerbung. Ja, genau, so funktioniert das.
Und du hast es jetzt, du hast schon gesagt, du warst auf Tour, hast es an vielen unterschiedlichen Orten gespielt. In was für Settings? Das waren... Jetzt ja keine normalen Spieleabende, oder doch auch?
Ganz unterschiedlich. Also mein Ziel war es, an Begegnungsorten zu spielen, in ganz Deutschland. Wobei man sagen muss, der Fokus meiner Tour jetzt 2025 lag wesentlich mehr auf Ostdeutschland. Also ich habe mehrheitlich in ostdeutschen Begegnungsorten gespielt, was auch so mit Förderungen und so zu tun hat. Muss uns jetzt nicht ganz so tief interessieren, glaube ich. Genau, aber das waren einfach Orte, wo Menschen zusammenkommen. Also ich habe irgendwie in Stadtteilcafés gespielt, tatsächlich auch richtig bei Spieletreffs. Das macht immer sehr viel Spaß, weil da einfach viele Leute zusammenkommen, die auch so auf das Spielen an sich Bock haben. Genau, wo war ich noch? Bei Festivals habe ich gespielt. Also das hat auch total viel Spaß gemacht. Ganz unterschiedlich. Und das, also ist auch immer sehr spannend zu beobachten, weil das Publikum oder die Mitspielenden natürlich auch immer ein bisschen verschieden an die Sache rangehen.
Ja, wie denn? Was hast du da für Leute beobachtet?
Also was, glaube ich, immer krass gut funktioniert, oder das wurde, glaube ich, bei jedem einzelnen Spieletermin gesagt, ist, dass man wirklich schnell miteinander ins Gespräch kommt. Also dadurch, dass die Fragen auch... Naja, tief gehen, hat man schon so die Notwendigkeit, sich auch zu öffnen, natürlich in einem Rahmen, dass das für einen selber und für alle auch okay ist, aber dass man da wirklich schnell einsteigt und auch viel Wissen so mitnimmt. Genau, ich glaube, es kommt auch sehr drauf an, Gruppen, die altersmäßig sehr durchmischt sind, sind sehr interessant, weil, also gerade wenn man so auf DDR, BRD zurückschaut, die Erfahrung, die man dort macht, ist je nach Generation sehr unterschiedlich. Also es macht einen großen Unterschied, ob man ja zum Beispiel noch in der DDR für mehrere Jahre gelebt hat, ob man das bewusst wahrgenommen hat, ob man quasi ein Wendekind ist oder ein Nachwendekind. Und das schafft halt ganz unterschiedliche Erfahrungsräume. Und wenn da dann ein Austausch entsteht, das ist halt wirklich richtig cool.
Hast du austauschmäßig nur in Anführungszeichen positive Erfahrungen mit den Spielerinnen und Spielern gemacht? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch clashen kann. Also, dass Leute irgendwie schon so emotionalisiert sind, dass es irgendwie auch mal zu schwierigen Situationen kommt.
Ja, also das bleibt natürlich nicht aus. Ich war am Anfang auch ein bisschen, wie sagt man, naiv in dem Sinne, dass ich am Anfang noch ein bisschen unterschätzt habe, was das auch bei Leuten auslösen kann. Weil gerade DDR-Geschichte, also die hat ja ihre Tiefen, das braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Da sind sehr, sehr viele schlimme Sachen passiert und das, also betrifft die Leute natürlich und das bringen die auch mit. Und da muss es halt auch Raum geben, das aufzufangen. Aber ich war immer wieder erstaunt, wie gut die Gruppen das auch schaffen. Weil es schon so ein menschliches Miteinander, man macht sich halt sehr verletzlich, das spüren aber auch alle und tragen dann einander. Genau. Und umgekehrt gab es aber natürlich auch manchmal von westdeutschen Menschen, die schon vor längerer Zeit, also so vor 30 Jahren, also in den 90ern hergekommen sind und dann mit mir gespielt haben, ich auch manchmal Reaktionen bekommen, dass die das gar nicht gefühlt haben. umgekehrt aber auch wieder Leute,
die was gar nicht gefühlt haben,
die sich ein bisschen angegriffen gefühlt haben und wo das dann auch ein Ventil war, sozusagen, ja, aber ihr uns doch auch, so. Und das waren für mich auch herausfordernde Momente, weil ich glaube, also ich setze mich ja so tief mit dem Thema auseinander, ich lese dazu ganz viel, ich schreibe auch gerade meine Masterarbeit dazu, dass ich da, glaube ich, noch so mehr Perspektiven drauf habe. Und wenn Menschen dann sehr aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen, clasht das vielleicht auch manchmal. Allerdings habe ich auch Erfahrung gemacht, da sind genau diese westdeutschen Menschen gekommen und meinen, ey, das war ja mega gut, das hätten wir irgendwie vor 20 Jahren schon gebraucht. Also es ist echt immer widersprüchlich, genauso wie beim Spiel. Die einen sagen auch, das müsste man noch anders machen. Mhm. Und die nächsten sagen, nee, das ist mega gut und so. Also ja, es ist ganz viele unterschiedliche Meinungen, die ich da eingesammelt habe.
Und hat das was mit dir gemacht? Also du hast ja vorher auch schon dir Gedanken gemacht. Du hast ja beschrieben, wie du da irgendwie zu selber gekommen bist. Und dann jetzt aber diese vielen Gespräche hast du irgendwie gemerkt, boah, jetzt das habe ich völlig anders eingeschätzt oder so?
Also ich glaube, ich habe einfach für mich mitgenommen, dass man dass Zuhören so eine Kraft ist, die eigentlich nicht viel kostet oder gar nichts kostet eigentlich und die so viel Energie freisetzen kann und dass das, glaube ich, auch was ist, was wir uns auch mehr gegenseitig gönnen sollten und dafür nehme ich mir jetzt mehr Zeit. Also nicht schnell das einordnen, sondern wirklich Geschichten anhören und das hat mich ganz doll bestärkt und ich glaube, das bestärkt auch alle, die da mal mitspielen.
Das Spiel, was wir jetzt hier vor uns liegen haben, kann ich ja gar nicht im Laden kaufen.
Noch nicht.
Genau, also welchen Stand hat das jetzt? Du hast es tatsächlich selber gemacht.
Genau, ja, also ich habe quasi das Design gemacht, aber das, was du hier siehst, ist halt eines von zwei Exemplaren, die ich im Moment habe. Also es ist noch nicht so viel, weil es auch noch relativ teuer ist, die immer so einzeln zu drucken. Der Plan ist aber schon, dass ich, wenn ich das Spiel jetzt einmal angepasst habe, also ich werte jetzt quasi das ganze Feedback aus, was ich bekommen habe und versuche das einzubauen, ist es schon das Ziel, das in diesem Jahr nochmal in höherer Stückzahl aufzulegen. Mhm. Und dann wird man das irgendwie auch kaufen können. Also der Plan entsteht gerade noch. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das mit Crowdfunding, mit Voranmeldung mache. Ich würde gerne den Orten, wo ich gespielt habe, als erstes irgendwie ein Spielexemplar geben, weil das war ursprünglich mal die Idee, das so zu machen. Da haben aber damals oder letztes Jahr die Finanzen quasi noch nicht ausgereicht. So, jetzt stehe ich da ein bisschen stabiler da. Insofern ist das schon ein Ziel für dieses Jahr.
Das heißt, wer es jetzt spielen will, du musst dabei sein, da wo du bist, kann das Spiel nur sein oder so ähnlich. Und es gibt tatsächlich hier in Erfurt die Möglichkeit, übernächste Woche am 5. Februar das Spiel zu spielen in der L50, in der LaSalle-Straße 50.
Um 19 Uhr.
Um 19 Uhr.
Kommt alle.
Wie viele Menschen können das Spiel spielen?
Also es sind pro Runde kann man es immer mit 3 bis 8 Menschen spielen. Das heißt, wenn wir so um die 16 Leute werden, das wäre toll.
Weil du 2 Spiele
genau,
hast.
Genau, im Moment habe ich 2 Spiele. Mhm. Und das ist auch so der Rahmen, wo ich das gut anleiten kann, wo das Freude macht, auch so in der Gruppe zu sein, in den Austausch zu gehen. Also ich begleite dann diesen Spielerabend noch mit ein bisschen drumherum, sag ich mal.
Genau. Und wenn ich jetzt frage, wer soll da hingehen, ist das eigentlich eine blöde Frage. Ne?
Eigentlich von jung bis alt, ich sage immer von 15 bis 95, sind alle willkommen und alle, die Erfahrung mitbringen oder auch nicht. Also vielleicht auch gerade die sagen, Mensch, irgendwie war das für mich bisher gar kein Thema, check ich nicht. Vielleicht solltet ihr gerade mal vorbeikommen.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, super, erstens, ich bin nicht in Erfurt, zweitens, ich kann am 5. auch nicht. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder ich weiß nicht, wie sind so die weiteren?
Auf jeden Fall, also am allerbesten findet man mich im Moment auf Instagram immer noch. Ovi Osten heiße ich dort auch, einfach klein und zusammengeschrieben. Und da kriegt man eigentlich alle Updates mit. Also auch so das Thema, wann es irgendwie veröffentlicht wird, da erfährt man es als erstes. Genau, und mich da auch gerne einfach anschreiben, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr irgendwie einen Ort habt, wo ihr mal spielen wollt, ob ihr vielleicht habt ihr eine Gruppe, wo ihr denkt, Mensch, da müssten wir das mal machen, einen Stammtisch, der gerne spielt oder ähnliches. Mhm. Also da komme ich gerne vorbei, meldet euch.
Und im Zweifel, wer kein Instagram hat, können wir vielleicht den Kontakt über E-Mail herstellen
also
oder so.
Also E-Mail-Adresse habe ich auch, genau. Also da findet man mich auch sehr gerne.
Findet man dich. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Habe ich jetzt irgendwas dich nicht gefragt, wo du sagst, ja hier, das ist die wichtigste Frage überhaupt eigentlich noch?
Nö, also ich möchte Jung und Alt und Ost und West zusammenbringen. Insofern fühlt euch alle herzlich eingeladen.
Am 5. Februar in der LaSalle-Straße 50, 19 Uhr. Jule, ich bin begeistert von dem Spiel. Ich bin gespannt. Wenn ich es schaffe, komme ich vorbei.
Super.
Und danke, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
verschwinden. Alles, was ich mache, ist Kunst. Mich verschwenden. Mich verkaufen. Mich verachten. Alles, was ich mache, ist Kunst. Die Liebe suchen. Die Liebe finden. Die Liebe zertrampeln. Alles, was ich mache, ist Kunst. Hilfreich und gut sein. Samstag im Siegheim. Mit meinen besten Rollen. Alles, was ich mache, ist Kunst. Den Dreck mit, durch den Exzess mit. Alles, was ich mache, ist Kunst. Rausch als Auszeit, Küssen als Ausweg, Narben als Ausweis. Alles, was ich mache, ist Kunst. Randvoll Sorgen, randvoll Wespen, randvoll Kotze. Alles, was ich mache, ist Kunst. Nach Stichen bluten, beim Kitzeln lachen, beim Ficken weinen. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kampf, Freunde. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist
Rentner, mit dem System will ich nichts zu tun haben. Das gefällt mir hier nicht mehr. Ich kenne noch die 50er, die waren 10-mal besser. Und die 50er, 60er Jahre.
Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe,
die waren gut.
Weiß ich stolz darauf. Mein Freund, der Plan.
Ich bin Rentner, ich bin schon 67 und auf diese Jugend gehe ich nicht. Ich will Wasser.
Bitte vorsichtig.
Sie können mir leid tun. Wir haben eine schönere Jugend in 50ern gehabt als ihr heute. Da ging es niveauvoller zu und solche Kneipen gab es da auch nicht.
Liebe Freunde, liebe Genossen, mein Freund.
Radio.
Wunderbar, freue ich mich drüber.
Und mit diesen Worten begehe ich das Ende dieser Sendung. Das waren 2 Stunden unterdessen am 27. Januar 2026. Ich hoffe, in den letzten 2 Stunden war für euch was dabei, wo ihr gesagt habt, entweder, oh, interessant oder, ganz schön oder irgendwie sowas. Irgendwie. Wenn nicht, gibt's morgen eine neue Chance, in diesem Format was zu entdecken für euch. Uli steht am Mikrofon am morgigen Mittwoch. Es gibt eine neue Folge in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel, aber auch ein Interview zum der Demo für solidarische Asylpolitik, höchstwahrscheinlich am kommenden Wochenende. Ansonsten geht es um Dolly Parton und eine Podiumsdiskussion, die stattgefunden hat, unter der Überschrift Engagiert statt ohnmächtig. Bis morgen am Mittwoch ist aber noch ein bisschen Zeit, zumindest wenn ihr im Original am Dienstagvormittag hört. Dann habt ihr ab Mittag noch den Genuss der letzten Zeitsprung-Sendung ab 12. Am Nachmittag wird's krachig bei Rock Metal. Die Freistunde 17 Uhr, die Wiederholung von unterdessen dann um 6. Und am Abend gibt's die Wiederholung der Austauschsendung Osmose direkt nach der unterdessen Wiederholung. Da begrüße ich euch wieder und kann nur empfehlen, dran zu bleiben. Gibt nämlich ein interessantes Gespräch. Und am Abend, wie jeden Dienstag, Play Some Records ab um 9, gefolgt von The New Noise und Seekrank. Mir bleibt nur nichts weiter, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Macht das Beste draus. Oh, was für eine Phrase. Aber in den meisten Phrasen steckt irgendwas Wahres. Nun denn, verzaget nicht, auf bald. Ahoi, tschüss.